Ja, ich möchte zum Anfang der Predigt gerade noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dürfen wir heute Morgen da miteinander versammelt sein. Ich danke dir dafür, dass wir auf dein Wort hören und öffne du unsere Herzen und schenke du, dass wir berührt sein von dem, was du heute uns zu sagen hast. Amen. Ja, ich denke, alle von euch kennen das, man kann sagen, Phänomen in der Natur oder was Gott in dieser Schöpfung eingerichtet hat, dass wenn eine Raupe sich verpuppt und dann zu einem Schmetterling wird. Vielleicht ist es euch auch so gegangen als Kinder oder so, oder vielleicht sind ihr sogar jetzt noch begeistert von dem, ja, dass es, man das kann beobachten kann und das aus einem, ja, aus einer unschönen Raupe, manchmal sind die zwar auch recht schön, aber eine verpuppte Raupe wird, die wahrscheinlich meistens weniger schön wird, ist und nachher hoffentlich ein schöner Schmetterling daraus wird. Aber wir wollen heute keinen Biologieunterricht oder so etwas machen, sondern wir wollen anschauen, wie Jesus Leben verändert. Und manchmal sogar Leben, wo man denkt, das Leben ist wirklich hoffnungslos. Da kann nichts mehr passieren. Da ist wirklich alle Hoffnung ja verloren. Wir wollen einen Text miteinander anschauen, aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 4, wo Jesus einer Frau begegnet, wo man wahrscheinlich, oder wo die Leute in ihrem Umfeld genau diesen Eindruck haben würden. Und ich möchte mal die ersten Verse vorlesen. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe des das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Ja, in dem ersten Abschnitt sehen wir, dass die Pharisäer gehört haben, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern macht als der Johannes. Und wir können vermuten, dass sie eifersüchtig sind auf den Jesus. Sie wollen eigentlich, dass Jesus gar nicht so viel Erfolg hat. Sie haben das nicht gern, dass er so viel Erfolg hat. Ja, und wenn wir auch andere Abschnitte aus der Bibel lesen, aus anderen Evangelien, dann wissen wir, dass die Pharisäer Jesus nicht gern hatten. Sie haben eine andere Messias-Erwartung gehabt. Sie haben einen anderen Retter erwartet. Sie haben das zwar schon erwartet, aber wir können denken, dass sie viel mehr einen erwartet haben, wo sie gut findet. Sie als Pharisäer. Weil sie studieren ja das Gesetz und sie haben es ja schließlich auch im Griff. Und darum haben sie gedacht, dass einer kommen wird, der auch sie unterstützen wird in dem, der sagt, ihr macht das super und wir machen jetzt gemeinsame Sachen miteinander. Aber so ist das eben nicht gewesen. Und darum, ja, haben sie den Jesus nicht gern gehabt. Und man sieht immer wieder in der Bibel, wie sie den Jesus auch haben wollen töten. Und so hat Jesus sich entschieden, dass er von Judäa dann weg ist nach Galiläa. Und das ist jetzt nicht ein Punkt aus Angst, weil er gefunden hat, oh, ich habe Angst vor denen, ich habe vielleicht zu wenig Macht oder irgendwie so. Nein, er hat einfach gewusst, jetzt ist sein Zeitpunkt noch nicht da. Gott hat einen anderen Zeitpunkt für ihn vorbereitet. Es ist noch nicht sein Zeitpunkt jetzt, um das zu machen, zum Sterben und für die Sünde der Welt. Er hat jetzt noch einen anderen Auftrag vorzubereiten. Ja, zu machen. Vielleicht aus einem anderen Blickwinkel könnte man vielleicht die Geschichte auch so verstehen, oder den ersten Teil, dass man würde sagen, hey, für Jesus ist doch die Geschichte, ist doch das mega gut, dass viele Leute da sind und die zu Jesus kommen. Das ist doch eine gute Sache. Aber auch da kann man sagen, Jesus hat gewusst, wann sein Zeitpunkt da ist. Und er hat gewusst, dass er jetzt einen anderen Auftrag hat. Und in dem, dass er nach Samaria reist, oder dass er eben nach Galiläa reist, dass er den Weg geht, hat er gewusst, er geht aus einem bestimmten Grund. Und er geht jetzt nach Samaria. Und dazu ist ganz spannend, Samaria, eigentlich ist es auf dem Weg eben von Judäa nach Galiläa. Das ist direkt auf dem Weg, normalerweise. Aber die Juden in dieser Zeit, die haben die Samaritaner überhaupt nicht gern gehabt. Und sie haben extra einen Umweg gemacht, um das Samaria, damit sie nicht haben müssen, ja, durch die Ortschaft laufen oder durch das Gebiet laufen, dass sie diesen Leuten nicht haben müssen begegnen. Und Jesus hat aber nicht die Vorurteile gehabt. Ja, die Samaritaner, der Grund, wieso die Juden die nicht gerne hatten, ist, weil sie ein Mischvolk waren. Ja, sie sind aus heidnischen Völkern zusammengemischt mit den Juden. Und darum hat es da auch verschiedene Probleme gegeben. Zum Beispiel ist auch die Frage, die dann später im Text auch noch vorkommt, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Und die Juden haben aus dem Grund gefunden, sie sind die echten Gläubigen. Sie sind die, die wirklich gläubig sind. Aber Jesus geht bewusst an so einen Ort, nach Samaria, und macht sich auf den Weg für Leute, die in der Gesellschaft oder gerade bei den Juden eigentlich nicht akzeptiert sind. Es sind Leute, ja, die nicht, ja, bekannt sind oder wo eigentlich nicht die sind, die beliebt sind. Sie sind mit Vorurteil behaftet. Und da können wir uns auch selber fragen, wo gibt es vielleicht in unserem Umfeld, da wo ich mich befinde, Leute, ja, wo ich den ersten Schritt auf sie zugehen, wie das Jesus gemacht hat in dieser Reise, dass er bewusst den Weg gegangen ist nach Samaria. Leute, die vielleicht am Rand stehen. Vielleicht ist es bei euch, die vielleicht im Siloa sind. Vielleicht gibt es da einen unangenehmen Bewohner, der niemand so richtig mit dem zu tun haben will. Vielleicht kann man da sich bewusst Zeit nehmen. Aber vielleicht auch im Arbeitsumfeld oder in der Nachbarschaft. Oder vielleicht gibt es auch, wo man weiß, dass es vielleicht Flüchtlinge oder so gibt, wo man weiß, die Leute sind eigentlich nicht so beliebt in der Gesellschaft. Aber vielleicht kann man da wie einen Schritt auf so Leute zugehen. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Und es ist, ich will die Geschichte weiterlesen. Und genau, da steht nämlich: Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben. Lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herren. Jesus gab er zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Ja, in dieser Geschichte ist auch nur schon interessant, oder man sieht anhand von der Zeit, wenn die Frau zum Brunnen kommt, das ist auch da vorher beschrieben gewesen, sie geht, es ist die Mittagszeit und jetzt kommt die samaritanische Frau zu einem Brunnen, zu dem Brunnen, um Wasser zu holen. Aber dazu kann man sagen, dass die Mittagszeit genau die heißeste Zeit ist. Und normalerweise geht eigentlich niemand in dieser Zeit voraus, um Wasser zu holen. Und es ist so, dass auch im Normalfall alle miteinander, oder gerade alle Frauen miteinander, Wasser holen gehen, das ist so ein bisschen eine Gemeinschaftssache. Und in dem, dass sie jetzt allein als Frau dorthin geht und Wasser holen geht, kann man ein bisschen sehen, okay, wahrscheinlich ist sie ein bisschen ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft. Irgendetwas stimmt da vermutlich nicht. Und auch da macht Jesus wieder etwas Spezielles. Etwas, was niemand machen würde. Oder kein Jude auf jeden Fall in dieser Zeit. Und das sagt auch der Text. Ein Jude würde schon gar nicht mit einem Samariter reden und dann schon gar nicht mit einer samaritanischen Frau. Aber Jesus übergeht da auch die Sachen, die im kulturellen Sinn normal wären. Ihm ist die Frau wichtig. Ihm liegt die Frau am Herzen. Und bei ihm ist es nicht wichtig, aus welchem kulturellen Hintergrund jemand kommt und was für eine Vorgeschichte jemand hat, sondern für Jesus gilt, dass seine Botschaft jedem gilt. Aus jedem kulturellen Hintergrund gilt die Botschaft von Jesus. Das, was er zu sagen hat, gilt für jeden. Und er will Leben von Menschen verändern. Ja, und Jesus kommt mit dieser Frau ins Gespräch und die Frau muss ja richtig erstaunt sein. Sie muss denken, was ist das für ein Mann? Der redet einfach mit mir, obwohl es kulturell ja gar nicht so normal ist. Man macht so etwas einfach nicht. Und dann kommt der spannende Frage, wo die Frau auch ein bisschen verwirrt. Jesus bietet nämlich an, er bietet Quellwasser an. Und die Frau versteht nicht das darunter, was wir darunter jetzt verstehen, weil wir die Geschichte vermutlich schon ein paar Mal gehört haben und von dem her schon ein bisschen wissen, okay, was will Jesus eigentlich damit sagen? Wir haben wahrscheinlich schon ein bisschen einen Hintergrund. Aber aus der Perspektive von dieser Frau, sie denkt, da kommt jemand, der will von mir zu trinken und sie ist schon mal darum verwirrt, weil eben sie sagt, du hast ja gar nichts zum Wasser schöpfen, wie willst du jetzt das Trinken holen? Und jetzt kommt der Jesus und sagt, aber ich habe eigentlich ein besseres Wasser, ich habe das Quellwasser. Und sie in ihrem Kontext versteht damit, ja, das fließende Wasser, wie das Quellwasser, das von den Bergen runterfließt, das richtig gut ist, das feines Wasser ist und nicht so abgestandenes Wasser vom Brunnen, sondern richtig gutes Wasser. Und wenn Jesus jetzt das Quellwasser hat, sagt sie ja auch, dann muss sie gar nicht mehr zu dem Brunnen gehen. dann hat sie ja immer das gute, frische Wasser und kann immer so ihren Durst stillen, ihren irdischen Durst. Aber Jesus meint etwas anderes mit dem Quellwasser. Jesus sagt, dass der das Wasser hat, das Quellwasser, das Wasser wird es ist ein lebendiges Wasser und es wird in ihm zu einer Quelle werden. Und er wird nicht mehr Durst bekommen. Und das Wasser fließt bis ins ewige Leben. Und man könnte darunter verstehen, dass Jesus sagt, ja, er gibt denen, die glauben. Oder Jesus gibt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der führt bis ins ewige Leben. Also Jesus hat etwas zu bieten, das bis ins ewige Leben führt. Wenn jemand an Jesus glaubt, dann in der Verbindung zu Jesus führt das bis ins ewige Leben. Ja, wir reden ja viel von dem ewigen Leben, aber vielleicht fragt man sich auch manchmal, wir reden so viel davon, aber was bedeutet das eigentlich so konkret? Und das ewige Leben, das bedeutet, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, wenn du an Jesus glaubst, dass du verbunden bist mit Jesus und dass du Leben hast schon jetzt auf dieser Welt, dass du eine Verbindung hast zu Jesus und eine Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist aber nicht begrenzt auf diese Welt, sondern es geht weiter. Und eben ewig. Wenn wir mal sterben, dann sind wir nicht einfach tot, sondern wir dürfen leben. Und leben für immer. Und leben mit Gott. Und ein viel besseres Leben, als wir dürfen haben auf dieser Welt. Ja, und Jesus will den echten Durst von Menschen stillen. Auch den richtigen Durst von dieser Frau. Und so will er das auch bei uns machen. Und vielleicht sind ihr sicher, oder viele von euch sind schon mal an einem Meer gewesen, denke ich, oder ihr kennt sicher auch, ihr wisst es, dass wenn man Meerwasser trinkt, dann stillt das nicht den Durst. Und man sagt ja auch, wenn du auf dem Meer bist, wenn du Durst hast, dann sollst du jetzt nicht das Meerwasser trinken, weil das macht es noch viel schlimmer. Und in unserem Leben ist nur Jesus der, wo unseren richtigen Durst stillen kann. Der wirklich das geben kann, was wir brauchen. Bei ihm gibt es die lebendige Quelle, die unseren Durst stillen kann. Und Jesus hat jetzt gesagt, dass bei ihm die lebendige Quelle ist und das gilt auch für uns. Und in dieser Geschichte, ja, die Frau hat irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden, wer Jesus ist, was es mit ihm auf sich hat. Und Jesus macht jetzt aufmerksam auf das Problem, das die Frau hat. Und ich möchte jetzt die nächsten Verse lesen. Und da heißt es: Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ja, da wird Jesus plötzlich konkret. Er spricht das Problem an, das die Frau hat, wo tief in ihrem Inneren wie auch eine Sehnsucht oder der Durst, wo sie dort, wo sie ihren Durst löscht, wird irgendwie sichtbar. Es wird sichtbar, dass sie ein Problem hat. Aber wir wissen nicht genau, ja, wie es jetzt zu dem gekommen ist. Das ist nicht beschrieben. Es ist nur beschrieben, dass sie 5 Männer hat und mit dem, was sie jetzt hat, mit dem ist sie nicht verheiratet. Und Jesus deckt mit dem oder legt mit dem einen Finger in die offene Wunde hinein. Und er sagt und er will die Veränderung von dieser, von ihrer Person. Er sagt ihr, dass ja, die Schuld, er deckt das auf. Und sie ist angesprochen. Sie merkt, der Jesus ist irgendwie mehr als einfach irgendein Mensch, irgendeiner, der ein bisschen, ja, ein bisschen gut mit ihr reden kann. Und so eine Veränderung will Jesus auch in unserem Leben bewirken. Wenn wir an die Botschaft von Jesus glauben, ist es nicht einfach, dass es uns einfach kalt lässt, sondern Jesus will die Schuld in unserem Leben immer wieder aufdecken. Er will immer wieder zeigen, wo wir Jesus nötig haben. Ja, und die Frau, die hat im sexuellen Bereich ein Problem gehabt. Sie hat viele Männer gehabt. Mit dem, was sie jetzt zusammengelebt hat, ja, ist sie gar nicht verheiratet gewesen. Ja, und vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht hast du auch in so einem Bereich ein Problem. Ja, wahrscheinlich ist es nicht so wie bei dieser Frau, aber in unserer Zeit ist vielleicht viel mehr das Internet eine so eine Herausforderung. Man kann dort ja so viele, ja, schwierige Sachen auch schauen. Vielleicht bist du herausgefordert mit Pornografie. Und in so einer Situation kann man immer wieder zu Jesus kommen. Umkehren zu ihm und ja, ihn um Vergebung bitten. Aber es hilft auch, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir andere Christen haben. Und es hilft, wenn man andere Christen oder mit anderen Christen unterwegs ist und mit ihnen das gemeinsam kann, mit ihnen gemeinsam unterwegs sein kann. Und Jesus sagt aber, dass er wirklich Freiheit gibt, dass er der Einzige ist, der ja gerade in so Herausforderungen Freiheit gibt. Ja, vielleicht bist du auch in ganz anderen Herausforderungen, wo hast du andere Sachen, die dich beschäftigt, wo vielleicht Jesus in deinem Leben will aufdecken. Vielleicht ist das Menschenfurcht, vielleicht ist das Stolz oder auch etwas ganz anderes. Ja, du kannst das selber vor Jesus prüfen, wo vielleicht Jesus an deinem Leben will arbeiten. Ja, und auch für mich, wo will Jesus in meinem Leben arbeiten und Veränderung bewirken? Ja, und im nächsten Abschnitt geht es um die richtige Anbetung. Weil die Frau merkt jetzt, okay, Jesus hat jetzt wie einen Wunderpunkt in meinem Leben aufgedeckt. Aber ich will jetzt ganz schnell ablenken von diesem Punkt. Und ich tue mal ein bisschen das Thema wechseln. Und da lese ich mal ab Vers 19. Da sagt die Frau: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte: Glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte Gott der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, die Frau lenkt ein bisschen eben vom Thema ab, aber Jesus greift das auf, um zu zeigen, ja, wie ist denn die Anbetung vor Gott? Er greift nicht auf, wer jetzt richtig ist, weil sie sagt ja, okay, die Samaritaner haben der eine Ort von der Anbetung und die Juden der andere. Die Samaritaner haben den Berg Gerizim und die Juden Jerusalem. Aber Jesus sagt jetzt nicht, okay, die Juden haben es richtig oder die anderen, sondern er sagt einfach, okay, die Gott im Geist und in der Wahrheit arbeitet. Also die, die Gott von Herzen anbeten, die, die ja, mit dem den Heiligen Geist haben, die, die mit Jesus verbunden sind, die sind die, die Gott von ganz oder richtig anbeten. Die, die in der, aus dieser Gemeinschaft mit Gott leben, die, die mit Jesus unterwegs sind. Und bei dieser Anbetung geht es auch gar nicht um eine richtige Rhetorik bei der Anbetung oder um ein gutes Äußeres, sondern es geht um die innere Einstellung, um die innere Haltung vor Gott, um zu wissen, hey, Gott ist einfach so viel grösser. Wir sind, ja, wir brauchen den Gott und wir wollen ihn anbeten. Und es um ein Herz, wo Jesus sucht. Und wir machen ja auch eine Anbetung im Gottesdienst, indem wir Lieder singen, indem wir Gemeinschaft miteinander haben, indem wir einfach zusammenkommen, indem wir auch miteinander beten, ist es ja auch eine Anbetung von Gott. Aber es gibt auch eine Anbetung im persönlichen Leben, indem wir einfach Gott die Ehre geben. Und das steht auch im Römerbrief im Kapitel 12, wie kann das aussehen? Oder ja, dass wir uns einfach Gott hingeben. Und es steht: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ich euch mit ganzem Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Also weil Gott ein so ein grosser Gott ist, weil er alles im Griff hat und weil er es verdient hat, wenn wir ihn anbeten, wenn wir Gottesdienst haben und die Anbetung im Leben oder ihm zu Ehre geben, kann einfach auch so aussehen, dass wir unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Und einfach das, was wir haben, und einfach auch ganz praktisch an dem Ort, wo man ist. Das muss auch gar nicht so kompliziert sein, aber dass man einfach sagt, Jesus, danke, dass du mich gerettet hast, zum Beispiel. Und ja, weil er das tun hat, können wir sagen, ja, ich will einfach das, was du mir gegeben hast, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten an dem Platz, wo ich bin, ja, vielleicht in der Familie, vielleicht sind ihr auch Bewohner vom Siloa, einfach dort, ja, ein Licht sein. Und wenn wir an Jesus glauben, ja, so sind wir ein Licht. Ein Licht für die Welt. Und auch können dankbar und freudig sein, weil wir können wissen, ja, Jesus, er hat alles gegeben für dich. Und in dem weiteren Verlauf der Geschichte, jetzt, wo er die Schuld aufgedeckt hat, wo er extra zu dieser Person hingekommen ist, sich ihr gezeigt hat, wo er ja darüber geredet hat, wie ihre Schuld ist und auch ja, über die Anbetung geredet hat, jetzt zeigt sich Jesus als der, wo er wirklich ist. Jetzt kommt er zu dem Punkt und er zeigt sich als der Retter, als der Messias. Das kommt in den nächsten Versen. Die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Und dann, wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Also Jesus sagt jetzt von sich, ich bin der, wo du schon lange darauf gewartet hast. Sie wünscht sich jemanden, der kommt, der ja alles erklärt, die ganze Bibel erklärt und auch ja, die Hoffnung ist, wo alle so lange darauf gewartet haben. Ja, die Leute zu dieser Zeit haben auf den Messias gewartet. Sie haben auf den Retter gewartet. Aber vielleicht haben die einen manchmal ein bisschen eine andere Vorstellung gehabt, als das, wo Jesus dann tatsächlich war. Und auch im Buch von Hesekiel und in verschiedenen anderen Stellen vom Alten Testament ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass einer kommen wird. Einen, der auch Herzen verändert. Ein Retter für das Volk. Ein Messias. Und ich will eine Stelle vorlesen aus dem Buch von Hesekiel. Dort steht im Kapitel 36. Ich muss schnell sagen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit. Und von all euren Göttern will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also Jesus hat ja schon vorher in der Geschichte gesagt, dass er die Quelle ist, dass bei ihm der Durst gelöscht wird. Und jetzt, bei ihm wird die Hoffnung erfüllt. Er ist der, der das Herz verwandelt, der aus einem steinernen Herz ein fleischernes Herz macht, der den Menschen ein neues Herz schenkt. Und auch wir haben auch so eine Offenbarung. Ja, wir können in der Bibel sehen, wenn ich gezeigt habe, dass Jesus der Retter ist, dass er der Messias ist. Ja, der Frau hat Jesus sich ganz persönlich gezeigt. Aber auch wir können das in der Bibel sehen, dass Jesus der ist, den wir Tag für Tag immer wieder brauchen. Dass wir uns immer wieder neu an den Jesus wenden müssen. Dass er der ist, der alles hat für unser Leben. Und der Jesus ist nicht nur der Retter für die Juden und Samariter. Er ist nicht nur der nur für ein Volk gekommen ist, sondern er ist für jede Nation. Seine Botschaft gilt für alle. Und darum gilt es auch, wenn du noch nicht an ihn glaubst, dann kehr um zu dem Jesus. Aber wenn du an ihn glaubst, dann freu dich an dieser Botschaft und lass dich immer wieder von ihm verändern. Komm zu dieser Quelle zurück von Jesus. Zu dieser Quelle, wo immer wieder, jeden Tag neu deine Quelle soll sein. Wo wir immer wieder darauf hoffen, dass Jesus die Erfüllung und die Quelle von unserem Leben ist. Und jetzt hat die Frau gemerkt, dass Jesus wirklich der Retter ist. Dass in ihm alles zu finden ist, was sie braucht für ihr Leben. Und jetzt hat sie das auch wirklich innerlich verändert. Es hat sie nicht so klar, wie sie ist, sondern es hat eine Veränderung in ihrem Leben bewirkt. Und das lesen wir auch in den nächsten Versen. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn dazu fragen, was von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Ja, sie hat dafür den Jesus erkennen als ihren persönlichen Retter. Und die Botschaft will Menschen verändern. Sie will Leben verändern. Sie hat das Leben verändert von dieser Frau, aber es will auch dein Leben verändern und mein Leben verändern. Und immer wieder neu. Und so ist die Frau mit dieser Botschaft rausgegangen in ihr Dorf und sie hat gesagt, da ist einer gekommen. Ich kann es fast nicht glauben, der hat mir alles gesagt, was ich in meinem Leben da habe. Ist das echt der Retter? Ist das der Messias, wo wir schon lange darauf gewartet haben? Und es hat das Leben der Leute im Dorf geändert. Auch sie hat es nicht so klar, wie sie sind. Sie sind zu Jesus gekommen und viele von diesen Menschen, kann man nachher nachlesen, sind auch zu Jesus gekommen. Das Dorf ist verändert worden von dieser Kraft von Jesus. Sie haben sich zu Jesus zugewendet. Und so ist doch auch bei uns, dass die Kraft von Jesus, das, was Jesus macht, auch unser Leben verändert. Und dass diese Botschaft, dass es auch rausgehen will, dass es auch eine Botschaft ist, die zu anderen Menschen gehen soll. Und vielleicht, ja, vielleicht bist du im Siloa, vielleicht kannst du da ein Licht sein mit dieser Botschaft. Aber vielleicht auch einfach in deiner Familie oder vielleicht auch in der Nachbarschaft. Ja, wir brauchen auch immer wieder Kraft und Hilfe von Jesus. Das ist auch eine Herausforderung, so diese Botschaft weiterzugeben. Ich merke es auch ganz persönlich. Mir fällt es auch immer wieder schwer, so diese Botschaft anderen Menschen weiterzugeben. Und ich glaube, da können wir einfach Jesus darum bitten, dass er uns hilft, dass wir das anderen Menschen weiterverzählen können. Und dass er sich verherrlicht in seiner Botschaft und dass er immer wieder Menschen, ja, in Menschen wirkt, die sich dürfen umkehren zu ihm. Ja, und so haben wir dürfen gesehen, wie sich Jesus einfach zu den Menschen zuwendet, wo sonst niemand sieht. Und wie er einfach der ist, der den Durst löscht von den Menschen. Und er legt den Punkt auf eine offene Wunde. Und auch wie die Anbetung von Jesus, wie er gezeigt hat, was die richtige Anbetung ist. Und wie wir immer wieder anbetend vor Jesus kommen können. Aber Jesus ist der Richtige, er ist der Retter, den jeder von uns immer wieder braucht. Wo, ja, wo uns einmal gerettet hat, aber wir können uns immer wieder zuwenden zu ihm. Und das, dass Jesus uns verändert, unser Leben, das hat auch eine Auswirkung nach außen. Und es ist ein Licht in die Welt. Und so will ich noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jemand bist, dass du ein Gott bist, der einfach auch uns verändern will. Danke, dass du uns nicht einfach so lässt, wie wir sind, sondern dass du unser Leben veränderst und hilf uns einfach auch immer wieder auf dich zu schauen, dass wir bei dir unseren Durst löschen und dass du einfach auch hilfst, dass wir aus deiner Kraft leben, Tag für Tag und dass dein Wort einfach auch in die Welt gehen und Menschen verändern, Herr. Amen.